Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Band stimmt uns mit einem Musikstück auf den Gottesdienst ein. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in 12 Tagen feiern wir Heiligabend. Wenn ihr an die bald anstehenden Weihnachtstage denkt, worüber freut ihr euch als erstes? Ich denke, es gibt wirklich viel Grund zu feiern. Da ist einmal die festliche Stimmung an Weihnachten, die besinnliche Zeit mit der Familie, ein leckeres Essen. Der ein oder andere freut sich schon auf ein Geschenk, was er erwartet. Bei mir persönlich ist es so, dass ich daran denke, einfach Tage zu haben, wo man frei hat, wo man nicht zur Arbeit muss und eben so Zeit mit der Familie verbringen kann, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ja, in besinnlicher Stimmung einfach das Familienleben zu genießen. Wir merken, Gott hat uns mit den Weihnachtstagen ein wunderbares Geschenk gemacht, das eben viele schöne Dinge beinhaltet. Und es ist wirklich gut und richtig, sich über diese Geschenke Gottes zu freuen. Aber wir dürfen die Hauptsache von Weihnachten nicht vernachlässigen, denn wir feiern ja eigentlich den Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus. Die Geburt Jesu darf nicht zur Nebensache werden. Also wir sollten uns als erstes darüber freuen, dass Jesus auf die Welt kam. Und wenn man sich mal so ganz ehrlich reflektiert, da ist es bestimmt schon das ein oder andere Weihnachten so gewesen, dass man eben nicht wirklich die Hauptsache im Blick hatte, dass eben Jesus geboren wurde, sondern dass man sich doch eher auf die anderen Sachen konzentrierte, die schöne Zeit mit der Familie, das leckere Essen, die Geschenke. Und ich habe mich mal gefragt, woran liegt das, dass wir schnell die Hauptsache, Jesu Geburt, so an den Rand drängen und dafür andere Dinge in den Fokus nehmen? Ich denke, ein großer Punkt ist unsere Beziehung, die wir zu Jesus pflegen. Im Alltag haben wir ja oft viel um die Ohren, sind beschäftigt, müssen ganz viele Dinge erledigen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, da kann man regelrecht in eine Art Stress verfallen, weil man einfach diese ganzen Dinge noch erledigen will, die man sich so vorgenommen hat. Oder auch der ein oder andere unter uns hat vielleicht einige Probleme, die eben auch viel Zeit und Kraft kosten. Und durch diese ganzen Umstände vernachlässigt man schnell die Beziehung zu Jesus. Statt intensiv in der Bibel zu lesen oder auch ausführlich ins Gebet zu gehen, mit dem Herrn zu sprechen, schaffen wir es gerade so flüchtig noch eben die Tageslosung zu lesen oder vorm Schlafengehen nochmal ein Stoßgebet zu Gott zu richten. Mehr ist manchmal da nicht drin. Und dadurch schläft die Beziehung zu Jesus so ein wenig ein. Und unser Blick wandert dann so ein bisschen weg von Jesus eben auf unser Leben, auf unsere Umstände. Und das zeigt sich dann deutlich eben auch, wenn es an Weihnachten geht, dass man da auch nicht den Blick auf Jesus hat, auf seine Geburt, sondern eher auf die Umstände des Lebens, worauf man sich dann eben freut, auf die schönen Dinge, die dann kommen, wie eben die Geschenke, das leckere Essen, die Zeit mit der Familie. Ich denke, man kann das so zusammenfassen, wenn wir eben keine enge Beziehung zu Jesus führen, dann ist da eine Distanz und die wird dann auch an Weihnachten merkbar, dass man eben da auch nicht sich hauptsächlich über die Geburt Jesu freut, sondern andere Dinge im Fokus hat. Ich habe mir dann überlegt, wie kann man das auch so ganz praktisch verstehen, und ich habe mal so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, dass ihr bei einer Feier eingeladen wart, wo ihr den Gastgeber nur recht wenig kanntet. Bei mir war das schon mal, dass man eben über die Familie eingeladen ist und die Person selbst kennt man eigentlich gar nicht. Und da ist es dann so, es ist mir dann aufgefallen, man freut sich über dieses Fest, über die schönen Umstände, dass es ein leckeres Essen gibt, dass man auch da Leute aus der Familie trifft, die man schon länger nicht gesehen hat und dass einfach eine schöne Stimmung da ist. Aber über den eigentlichen Anlass, warum die Person eigentlich eingeladen hat, ja, man freut sich zwar irgendwie mit, aber es hat nicht so eine große Bedeutung für einen. Und ich denke, das ist so ein bisschen vergleichbar mit Weihnachten. Wenn unsere Beziehung zu Jesus nicht so enge ist, dann hat auch seine Geburt nicht so die große Bedeutung. Und ich würde sagen, je enger unsere Beziehung zu Jesus ist, desto mehr freust du dich eben auch an Weihnachten über Jesu Geburt. Wir haben jetzt noch 12 Tage Zeit, bis Heiligabend vor der Tür steht. Wir können diese Zeit einfach nutzen, um unsere Beziehung zu Jesus zu intensivieren. Und ich habe dazu einen Vers aus Psalm 119, Vers 2. Dort sagt der Psalmbeter Folgendes. Psalm 119, Vers 2. Glücklich sind die, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ja, seine Zeugnisse bewahren, ihn von ganzem Herzen suchen, sagt der Psalmist, ist etwas, was den Menschen glücklich macht. Und Gott hat uns ja gerade in den Evangelien ein großes Zeugnis von Jesu Leben und von Jesus gegeben. Und ich denke, es wäre eine große Stärkung für deine Beziehung zu Jesus, wenn du dir jetzt vornehmen würdest, die 12 Tage bis Weihnachten jeden Tag einen Ausschnitt aus den Evangelien zu lesen und dann vielleicht mal ganz genau darauf zu achten, wie hat Jesus sich verhalten gegenüber Menschen? Wie hat er reagiert? Was hat er gesagt? Wie ist er auf die einzelnen Situationen eingegangen? Wenn wir das eben machen, wenn wir uns so auf Jesus konzentrieren, auf sein Verhalten, dann werden wir erstens Gott sehen, weil in Jesus sehen wir ja Gott selbst. Und wir werden einfach auch begeistert sein, weil wenn man eben Gott so betrachtet, kann man einfach nur in Begeisterung ausbrechen und einfach sehen und erkennen, wie wunderbar unser Herr ist, was er für wunderbare Charakterzüge hat. Wir kommen dann vielleicht so ein bisschen sogar ins Schwärmen, so wie das auch ist, wenn wir verliebt sind, dann betrachten wir die Person und finden alles an ihr toll. Und so ähnlich ist es mit unserem Herrn eigentlich auch. Wenn wir anfangen, ihn zu betrachten, dann schwärmen wir und sind begeistert. Und das bringt uns Jesus wieder näher in der Beziehung. Und wenn wir dann mit dieser Haltung dann auch auf Weihnachten zugehen, dann werden wir uns auch automatisch wieder mehr einfach über die Geburt Jesu freuen, weil wir dann sehen, Weihnachten ist die Grundlage dessen, dass überhaupt Jesus kommen konnte und wir sein Leben vor Augen haben und wissen, wie Gott ist, weil Jesus uns das gezeigt hat, dass er ein wunderbarer Herr ist, der uns liebt, der sogar am Ende bereit war, für uns am Kreuz zu sterben. Also lasst uns die Zeit nutzen bis Weihnachten und die enge Beziehung zu Jesus pflegen. Ich bete jetzt noch mit euch, bitte steht dazu auf. Herr, ich danke dir dafür, für die wunderbare Zeit, die du uns mit Weihnachten geschenkt hast. Wir dürfen uns über so viele Geschenke aus deiner Hand erfreuen. Und das ist auch gut so, dass wir uns daran erfreuen. Aber du siehst auch die Gefahr, die besteht, dass wir ja die Nebensache zur Hauptsache machen und uns eben weniger darüber freuen, dass Jesus an Weihnachten geboren wurde und uns eher auf die ganzen Umstände konzentrieren. Herr, hilf uns dabei, einfach da wieder umzukehren und einfach wirklich die Hauptsache zur Hauptsache zu machen. Hilf uns dabei, die Beziehung zu dir zu pflegen, dass wir Zeit finden, dass wir uns selbst motivieren können, einfach uns Zeit für dich zu nehmen, um Gemeinschaft mit dir zu haben, durch dein Wort und auch durch das Gebet. Ja, du kannst das alles schenken, dein Geist ist in uns und kann uns dazu anleiten. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir auch für den heutigen Morgen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um zu deiner Ehre Gottesdienst zu feiern, um dich zu loben und zu preisen, auf dein Wort zu hören und auch Gemeinschaft untereinander zu haben. Herr, segne du auch die Predigt von Niklas. Herr, dein Wort soll in aller Klarheit verkündet werden und soll tief in unsere Herzen eindringen. Ich danke dir dafür, dass du uns durch dein lebendiges Wort veränderst, sodass wir immer mehr Jesus ähnlich werden, dass wir immer mehr dem wunderbaren Herrn ähnlich werden und das, was wir auch in den Evangelien sehen, wie er gelebt hat, dass wir das uns auch immer mehr zu eigen machen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch dafür, dass du bei allen Glaubensgeschwistern bist, weltweit. Du jeden Einzelnen siehst, wie es ihm geht. Und du auch gerade besonders die stärkst, die eben leiden, die krank sind oder verfolgt werden. Lass du sie deine Nähe und deine Stärke spüren. Ich danke dir dafür. Segne du auch die Gemeinschaft im Anschluss des Gottesdienstes. Amen. Ja, wir singen jetzt unser erstes Lied gemeinsam aus dem Roten Liederbuch Nummer 161. Mach hoch die Tür. Ich begrüße alle Gäste noch einmal ganz herzlich. Es wäre Gelegenheit, sich vorzustellen oder auch Grüße von anderen Glaubensgeschwistern weiterzugeben. Hat jemand etwas zu sagen? Okay, das ist nicht der Fall. Dann nehmt herzliche Grüße mit, wenn ihr andere Gemeinden besucht oder ja, andere Glaubensgeschwister trefft. Grüßt ganz herzlich von unserer Gemeinde. In der vergangenen Woche gab es bei uns in der Gemeinde und im Freundeskreis 3 Geburtstage. Darunter waren Werner Rode, Esther Reinhold und Silvia Karls. Werner und Silvia waren im ersten Gottesdienst schon da. Esther ist nicht da. Naja, auf jeden Fall, ich hatte für die einen Bibelvers ausgesucht und der steht in Psalm 103, Vers 2. Der ist auch für euch eine Ermutigung, darum lese ich ihn vor, auch wenn jetzt keiner der Geburtstagskinder mehr da ist. Dort heißt es: Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Ich denke, gerade wenn man Geburtstag hat, ist das eine gute Gelegenheit, mal zurückzuschauen auf sein Leben. Man wird gute und auch schlechte Zeiten entdecken. Und ich wünsche einfach jetzt auch der Gemeinde, wenn ihr das mal macht, dass die guten Zeiten überwiegen, dass ihr einfach die Wohltaten Gottes seht und euch darüber erfreut und einfach gestärkt wisst und so einfach auch mit gutem Gewissen nach vorne gehen könnt. Denn ihr könnt eurem Gott vertrauen, er hat euch viel Gutes getan und er wird auch weiterhin für euch da sein. Nun gibt es noch ein paar Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben. Am kommenden Samstag, den 18. Dezember, wird unser Infostand wieder raus in die Stadt gehen, um Traktate zu verteilen und Zeugnis von Jesus zu geben. Wir treffen uns hier um 10 Uhr morgens in der Gemeinde und es beginnt mit einer Andacht und einer gemeinsamen Gebetszeit und danach geht es eben raus in die Stadt. Ihr könnt auch gerne nur zu dem Treffen hier in die Gemeinde kommen, wenn ihr eben für euch gemerkt habt, ach, das Traktate verteilen und so, das liegt mir noch nicht so. Wir brauchen auf jeden Fall auch Gebetsunterstützung. Eine herzliche Einladung, kommenden Samstag um 10 Uhr hier in der Gemeinde zum Infostand. An Heiligabend werden wir ja 2 Gottesdienste gemeinsam feiern, um 15.30 Uhr und um 17 Uhr. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, die Anmeldelisten im Foyer sind nicht mehr da. Das ist einmal ein gutes Zeichen, wir haben volle Listen, es haben sich viele angemeldet. Wir können gemeinsam so Gottesdienst feiern. Der Nachteil ist natürlich für die, die sich noch nicht eingetragen haben, die können sich jetzt nicht mehr eintragen, aber ihr könnt gerne mich ansprechen und ich versuche dann für euch noch Plätze frei zu machen. Also sprecht mich gerne an, wenn ihr an Heiligabend dabei sein wollt, um 15.30 Uhr oder um 17 Uhr. Und bitte sprecht mich auch an, wenn ihr irgendwie aus irgendwelchen Gründen doch nicht mehr dabei sein könnt. Dadurch werden ja dann wieder Plätze frei, die andere Geschwister dann haben können. Im ersten Gottesdienst war unser Gebetsteam noch da, Wolfram und Sabine Hildebrand. Am Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr aber auch gerne eure Anliegen zu uns Ältesten bringen, uns ansprechen. Wir sind auch da, um für euch zu beten und euch zu begleiten in der Situation, die ihr dann habt. Eine herzliche Einladung, sprecht auch uns an, auch wenn das Gebetsteam nicht mehr da ist. Im ersten Gottesdienst haben wir auch die Kinder verabschiedet. Die hatten ja da Kindergottesdienst. Und dazu hat die Band ein Lied speziell für die Kinder gesungen, einfach Spitze. Und das war ganz interessant, es gab da so ein paar Bewegungen zu und die ganze Gemeinde hat da mitgemacht. Ja, war ein sehr auflockernder Lobpreis. Vielen Dank euch auch nochmal, das hat die Kinder, glaube ich, sehr gefreut. Im Anschluss an den Gottesdienst könnt ihr auch gerne eure Kollekte in die dafür vorgesehenen Behälter werfen, vorne im Foyer an der Säule. Die Kollekte ist bestimmt für die Gemeindearbeit. Jetzt bete ich noch für die Kollekte. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir hier in einem Land leben dürfen, wo es uns so gut geht, wir gut versorgt sind, wir alles haben, was wir brauchen und wir von unserem Reichtum auch was abgeben können, um dein Reich zu bauen. Herr, segne du die Geber und die Gaben, die Verwaltung. Ich danke dir dafür. Amen. Als Gemeinde wollen wir jetzt uns Zeit nehmen, um Gott zu loben und zu preisen. Wir werden das mit 2 Liedern machen. Das erste Lied ist aus dem Roten Liederbuch Nummer 166, Wie soll ich dich empfangen? Und ich lade dazu ein, zum Lobpreis aufzustehen.
Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. So, liebe Gemeinde, kündigt der Prophet Jesaja das Kommen des Messias an. Christus, das Licht, wird Mensch, kommt in diese Welt. Und das feiern wir an Weihnachten und wir wollen uns in der Adventszeit darauf einstimmen. Wenn die Bibel das so sagt, dass Gott dein Licht ist, dann meint sie damit, dass Gott dir eine Wärme verleiht oder schenkt, die dir sonst niemand geben kann. Licht wärmt uns, ja? Und so kann die Gegenwart Gottes uns emotional wärmen, uns eine Wärme und Liebe schenken, die wir nirgendwo anders finden. Licht steht ja auch im Zusammenhang mit dem Leben. Alles organische Leben hier auf der Erde ist nur möglich, weil die Sonne ihr Licht dazu gibt. Und so ist auch das gemeint, wenn wir sagen, Gott ist unser Licht, er schenkt uns das Leben, er schenkt uns die Lebenskraft, die wir brauchen, um unseren Alltag zu gestalten, um zu leben. Was dabei auch mitschwingt, ist dieser Gedanke, dass Licht Klarheit bringt. Wer im Dunkeln tappt, der weiß nicht, wo es längs geht, der findet seinen Weg nicht. Aber die Bibel sagt, Gott ist dein Licht, das heißt, Gott schenkt uns immer wieder Klarheit, zeigt uns, wo es lang geht, wo wir gehen können, wo der Weg für uns ist. Also Wärme, Leben und Klarheit, das bedeutet das, wenn die Bibel sagt, Gott ist dein Licht. Nun hat mal jemand gesagt, wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so nützte es dir doch nicht. Will sagen, es reicht nicht aus, dass wir einfach nur daran gedenken, dass denn mal das Licht vor 2000 Jahren in die Welt gekommen ist, sondern wir müssen das auch in unserem Leben erfahren. Wir müssen sehen, wo das Licht Gottes bei uns scheint, in unserem Leben, in unseren Herzen. Darum wollen wir uns heute in der Predigt kümmern, damit wollen wir uns beschäftigen. Wo ist das Licht Gottes in meinem Leben? Wie kann ich das Licht in mir selbst wahrnehmen und erfahren? Dazu möchte ich mit euch einen Psalm anschauen und dieser Psalm ist eigentlich ein wunderbares Glaubenszeugnis dafür, wie jemand das Licht Gottes in seinem Leben gespürt hat. Obwohl es gar nicht so klar und hell sonst war in seinen Lebensumständen, die waren relativ düster, aber er sah in dieser Dunkelheit das klare Licht Gottes. Und das wollen wir uns heute anschauen, das ist der Psalm 27, einer der berühmtesten Psalme, die wir haben, und zwar mit vollem Recht, denn es ist eine Perle, eine Kostbarkeit. Das schauen wir uns heute an, Psalm 27, ein Lied von David. Da heißt es, der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst, bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg, darum zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue auf ihn. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn, das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsgrund. Dann triumphiere ich über die Feinde, die mich von allen Seiten umringen. Im Tempel bringe ich ihm meine Opfer. Mit lautem Jubel danke ich dem Herrn, mit Singen und Spielen preise ich ihn. Herr, höre mich, wenn ich dich rufe, hab doch Erbarmen und antworte mir. Ich erinnere mich an deine Weisung. Du hast gesagt, komm zu mir, darum suche ich deine Nähe, Herr. Verbirg dich nicht vor mir, jag mich nicht im Zorn von dir weg. Du hast mir doch immer geholfen. Lass mich jetzt nicht im Stich. Verstoß mich nicht, Gott, du mein Retter. Wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Herr, zeige mir den richtigen Weg, leite mich auf gerader Bahn, damit meine Feinde schweigen müssen. Gib mich nicht preis ihrer Mordgier. Die Zeugen, die mich belasten sollen, Lügner sind sie, die das Recht zerstören. Doch ich weiß, ich muss nicht hinab zu den Toten. Ich darf weiterleben, um deine Güte zu sehen. Vertraue auf den Herrn, sei stark und fasse Mut. Vertraue auf den Herrn. Ein beeindruckendes Zeugnis des Glaubens, was wir hier lesen. Man kann es zusammenfassen unter der Überschrift: David fürchtete sich nicht. David fürchtete sich nicht. Und das lag keinesfalls daran, dass die Lage so lässig war. Ganz im Gegenteil, wir lesen da aus den Psalmen heraus, dass es düster war, dass da wirklich schwere Gefahren auf David lauerten. Da heißt es zum Beispiel in Vers 2, wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen. Ja, da müssen wir daran denken, David war König in Jerusalem und seine Widersacher wollten ihn vielleicht vom Thron stoßen. Und haben gesagt, wenn der Schwäche zeigt, dann rammen wir ihm den Dolch in den Rücken und werden selber König. Und David merkt das und spürt das und sagt, meine Feinde sind um mich her. Oder in Vers 3, da heißt es, mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich habe keine Angst. Das ist keinesfalls bildlich gemeint, sondern das war die Welt, in der David damals lebte. Israel war von Feinden umgeben und das ist nicht so wie heute, dass wir auf 70 Jahre Frieden in Mitteleuropa zurückblicken dürfen und dafür dankbar sein können, sondern da gab es jedes Jahr Krieg. Da haben die Berater dem König gesagt, ja, das Nachbarland hat gerade eine Dürreperiode, die Soldaten sind geschwächt, jetzt ist das unsere Chance, jetzt greifen wir an. Und dann wurde angegriffen, das war der Alltag, Krieg. Also es lag nicht daran, dass David so in Ruhe gelebt hat, dass er dieses Vertrauen hatte. Und trotzdem sagt er, der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir, darum habe ich keine Angst. Wir dürfen das auch nicht so verstehen, dass David deswegen keine Angst hatte, weil er bei Gott gut versichert war. So im Sinne einer Unfall-Unglücksversicherung, die man abschließen könnte und sagen kann, Gott, ich bin jetzt dein Kind und ich werde gläubig, ich werde Christ und dafür passiert die nächsten 60 Jahre nichts. So 85 Jahre werde ich alt, ohne dass ich da krank werde, ohne dass irgendwie eine Schwierigkeit auf der Arbeit kommt oder sonstige Probleme. All das ist geregelt, abgesichert durch diesen Vertrag, dass ich jetzt an dich glaube. Das ist natürlich Quatsch und das ist auch wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Glaube ist keine Unglücksversicherung. Das heißt nicht, dass weil du ein Kind Gottes bist, dass nichts Schwieriges in deinem Leben passieren kann. Wichtig, sich das klarzumachen, denn ansonsten droht Enttäuschung. Dann stehen wir irgendwann davor und sagen, das kann ja nicht sein, ich bin ja ein Kind Gottes, warum passiert das in meinem Leben? Aber das hat Gott nie versprochen, dass wir keine Schwierigkeiten haben werden. Aber, und das ist das Entscheidende, und das ist hier der Knackpunkt des ganzen Psalms, der Glaube lässt die Welt in einem neuen Licht erscheinen. David hatte Unglück in seinem Leben, wie andere auch. Und er hatte schwierige Situationen, wie andere auch. Aber er sah das Ganze in einem anderen Licht. Er sah das im Licht des Glaubens. Und das ist extrem entscheidend. Das klingt vielleicht so beim ersten Hören so nach nichts. Na gut, hat genau die gleichen Probleme, aber saß ein bisschen anders. Aber wie wir die Dinge einordnen, wie wir die Dinge sehen und in welchem Licht wir unser Leben sehen, das hat enormen Einfluss darauf, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, ob wir Angst haben, ob wir uns vertrauensvoll da an die Situation heranwagen. Das hängt daran, wie wir die Lage sehen, wie unsere Sicht der Dinge ist. So vor 2-3 Jahren, da sind wir mal als Familie durch die Fußgängerzone gegangen und die Stimmung war bestens. Julia und ich sind da so längst geschlendert, haben Eis gegessen und die Kinder durch die Gegend gelaufen, da auf den Wipptieren rum. Super Stimmung. Und auf einmal erstarren unsere Kinder und man merkt richtig, die sind von Angst gepackt, starren und dann laufen sie zu uns und verstecken sich hinter uns, wollen an die Hand. Was war passiert? In 10 Meter Entfernung ist da ein Mann gekommen, der hatte seinen Hund Gassi geführt. Und die Kinder haben diesen Hund gesehen und gedacht, boah, das ist ein Monster. Das ist ein Tier, das ist nur wenig wenig kleiner als ich selbst. Das hat Reißzähne im Mund und diese Reißzähne sind direkt auf der Höhe meiner Kehle. Und wenn der Hund, der völlig unberechenbar ist, da einmal zuschnappt, dann war es um mich geschehen. Das ist die Perspektive meiner Kinder auf diese vollkommen harmlose Situation. Wir als Eltern haben natürlich geschmunzelt und gesagt, da wird nichts passieren. Der Hund ist ja nicht mal, geht mir ja nicht mal bis zu den Knien. Außerdem ist er an der Leine und selbstverständlich wird der Besitzer aufpassen, dass da die Kinder nicht erschreckt werden. Aber das ist ein Beispiel dafür, warum du manchmal Angst hast, warum du dich fürchtest, warum du manchmal sagst, ich weiß nicht weiter. Es ist eine Frage der Perspektive. Dein Vater im Himmel schaut auf genau die gleiche Situation und sagt, kein Grund zur Panik, ist doch alles unter Kontrolle. Und das kann helfen, wenn wir uns das so einmal bildlich vor Augen führen, dass wir unsere Situation einordnen und sagen, mein Vater ist darüber nicht beängstigt, wie es gerade läuft. Das ist die Sicht, die David hatte. David sah die Dinge im Lichte des Glaubens. Darum sagt er, der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Darum zittere ich vor niemand. Die Gefahren waren da, aber David sah diese Gefahren im Lichte Gottes. Er sah sie im Lichte des Glaubens und das relativiert ganz viel, auch bei uns, wenn wir unsere Situation im Lichte des Glaubens sehen. Denn der Glaube weiß, Gott verliert nie die Kontrolle. Es gibt keine Situation in deinem Leben, die Gott nicht unter Kontrolle hätte. Gott lässt auch nicht einfach wahllos Dinge zu. Er mutet uns was zu, das stimmt. Ja. Der Herr lädt uns eine Last auf. Aber, so geht's ja weiter, er hilft uns auch. Gott führt uns durch schwierige Situationen. Der Glaube weiß auch, dass alles, was wir erleben müssen, zeitlich begrenzt ist. Da wartet die Ewigkeit auf uns. Wir werden ewig bei Gott im Himmel sein. Und im Vergleich dazu ist die Zeit, die wir hier durchstehen müssen und wo es Probleme gibt, kurz. Wenn wir drinstecken, erscheint sie uns lang, aber aus der Perspektive der Ewigkeit ist sie kurz, nur ein Schnips, ein Hauch. Der Glaube weiß auch, dass der Heilige Geist im Herzen wohnt und dass diese Kraft stark genug ist, um alles zu überwinden, was uns an Herausforderungen entgegentritt. Das sieht der Glaube, das ist die Perspektive des Glaubens, wenn wir unser Leben im Licht des Glaubens sehen. Das tat David und deswegen fürchtete er sich nicht. Ich weiß nicht, wie das euch geht, bei mir ist das manchmal schon so. Ich bin nicht immer so wie David, dass ich sagen kann, ich fürchte mich vor nichts. Sondern es gibt manchmal Situationen, da sind diese Schatten, wie ich sie mal nennen will, diese Probleme, die scheinen so massiv, die scheinen so eng zu sein. Und auch wenn ich theoretisch weiß, dass das eigentlich nur Schatten sind, sie sind so massiv und ich habe das Gefühl, dass sie das Licht Gottes verdrängen und verbergen. Das ist manchmal meine Erfahrung und vielleicht ja auch deine. Also lasst uns nochmal zusammen David fragen, wie er das schafft, dass er dieses Licht Gottes so klar wahrnimmt und alles andere dadurch in Perspektive gerät, in eine andere Perspektive gerät. Dazu lese ich nochmal Vers 8 vor. Ich denke, das ist ein wichtiger Schlüsselvers dieses Psalms. Da sagt er, ich erinnere mich an deine Weisung. Du hast gesagt, kommt zu mir, darum suche ich deine Nähe, Herr. Also David hat sich vorgenommen, immer wieder die Nähe Gottes zu suchen. Immer wieder zu sagen, ich möchte erleben, wie Gott da ist. Ich möchte meine stille Zeit machen, wie man heute sagen würde. Ich möchte immer wieder im Tag innehalten, um dir, Gott, zu begegnen und deine Nähe zu suchen. Damit dieses Wissen vom Licht, das du bist, dass dieses Wissen immer frisch ist. Dass es nicht ein theoretisches Wissen ist, was ich vor 3 Wochen das letzte Mal erfahren habe, sondern dass ich das täglich erfahre, eine tägliche Dosis davon, um eben im Glauben festzustehen. Ich suche deine Nähe. Das klingt vielleicht so ein bisschen anstrengend und es klingt ja auch so ein bisschen, als ob die Nähe Gottes nicht da wäre. So, Ich suche die Nähe Gottes. Wo ist sie denn? Ist sie hier unterm Pult versteckt oder ist sie da draußen im Foyer? Da müssen wir erstmal suchen. Aber das ist nicht gemeint. So meint er das nicht. Sondern die Nähe Gottes suchen, das heißt so viel wie erkennen, dass Gott immer da ist. Das ist es, suchen. Ja? Sich lösen von diesen ganzen Ablenkungen und zu erkennen, Gott ist immer da. Das Neue Testament sagt uns im 2. Korintherbrief, 4. Kapitel 4, Vers 6, denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Also in deinem Herzen lebt Gott, lebt der Heilige Geist. Das Licht ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Und das ist kein Vers, den wir so einfach passieren lassen sollten und sagen, ja, das klingt ganz gut, ist schön, sondern wir sollten fragen, ja, wo ist das denn? Wo erlebe ich das denn? Das sagt der Paulus ja nicht einfach so, sondern er beschreibt damit ja etwas, was jeder Christ erfahren kann. Und wir sollten fragen, wo erlebe ich, dass in meinem Herzen das Licht lebt? Dass Gott, der das Licht erschaffen hat am Genesis-Morgen, dass dieser Gott in meinem Herzen lebt. Bei mir ist es so, dass wenn ich in einer schwierigen Zeit bin und es ist turbulent, dass ich manchmal oder regelmäßig in solchen Zeiten einen Gefühlsimpuls bekomme von tiefem Frieden. Das hat gar nichts mit der Situation zu tun, da hat sich überhaupt nichts verändert und trotzdem ist da so ein Gefühl absoluten Friedens in mir. Ich weiß, dass das, was jetzt hier so in meinem Kopf wühlt und hin und her rauscht, dass das in Wirklichkeit nicht bleiben wird. Und das schenkt mir einen tiefen Frieden. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man das erfahren kann, wie das Licht Gottes in deinem Herzen scheint. Oder manchmal wache ich auf an einem ganz normalen Tag und ich habe eine tiefe Freude in mir. Ohne dass da irgendwas Besonderes ist, ist nicht mein Geburtstag oder Weihnachten oder so. Einfach ein normaler Montag. Gut, Montag ist mein freier Tag, das war ein schlechtes Beispiel. Also ganz normaler Mittwoch. Und da ist eine Freude in meinem Herzen, die keinen Grund hat, außer der Tatsache, dass ich spüre, Gott, der Heilige Geist, lebt in mir und Gott ist mir ganz nahe. Wir sollten auf sowas achten, denn zwischen meinem Herzen und deinem Herzen, dass der Heilige Geist da drin ist, besteht kein Unterschied. In deinem Herzen wohnt der Heilige Geist. Upsala, nochmal. In deinem Herzen wohnt der Heilige Geist in genau dem gleichen Maße, wie er in meinem Herzen wohnt. Und das sollten wir verifizieren, das sollten wir erleben. Lasst euch fallen in die Arme Gottes. In Zeiten, wo wir das nicht so erfahren, wo wir das nicht erleben, das liegt daran, dass unsere Sorgen und Ängste dieses Licht überlagern. Diese Ängste sind dann so massiv und wir sind so fixiert auf diese Sorgen, dass wir es einfach nicht spüren, dass Gott da ist. Das wäre dann zu vergleichen mit einem Verdener Novembertag, den wir ja zuhauf jetzt erleben mussten, wo es quasi kaum hell wurde und die Sonne so gut wie nicht zu sehen war, weil ständig irgendeine Wolkendecke oder eine Wolke davor war. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Sonne trotzdem jeden Tag da war. Sie war da, wir haben es nur eben nicht gesehen, weil die Wolken sie verdeckt haben. Und so ist das auch bei uns. Wir nehmen das vielleicht manchmal nicht wahr, weil Sorgen und Ängste so stark sind. Und trotzdem ist Gottes Liebe und Gottes Licht da. Und wir sollten lernen von David, dieses Licht Gottes wahrzunehmen, auch wenn die Nöte und Ängste in unserem Leben da sind. Wie machen wir das? Indem wir auf heilige Momente achten. Ein heiliger Moment ist ein Moment, wo das Licht Gottes durch die Wolkendecke unserer Sorgen und Ängste durchbricht. Es gibt ja immer wieder so Punkte, da scheint die Sonne durch die Wolken hindurch. Und so gibt es auch Momente in unserem Alltag, wo das alles ablässt von uns, alles, was uns so belastet. Und dann erkennen wir, ja Gott, du bist da. Für mich passiert das häufig auf Spaziergängen. Ich gehe leidenschaftlich gerne spazieren. Deswegen, weil ich da manchmal Formationen am Himmel sehe, die mir einfach vor Augen führen, Gott, du bist ein wunderbarer Schöpfer. Du hast alles gemacht und du zeigst jetzt hier an diesem, am Himmel von Pferden ein wunderschönes Schauspiel. Und das zeigt mir, du bist allmächtig und du liebst mich, darum zeigst du mir diese Schönheit. Das ist zum Beispiel so ein Moment, da vergesse ich, was ich für Probleme habe, was ich für Sorgen habe und ich stehe in der Gegenwart Gottes. Bei Gebetserhörung, wenn wir ein Problem hatten und wir beten und irgendwann löst sich dieses Problem und dann wissen wir, ja, unser Vater passt auf uns auf und er war da, auch als das Problem noch so mächtig und groß erschien. Aber jetzt, wo es sich löst, weiß ich, Gott, du bist da. Und wir stehen in der Gegenwart Gottes und erkennen das. Wenn wir Lobpreislieder vor uns her singen und uns bewusst machen, ne? Jedes Lobpreislied hat im Prinzip die Funktion, dass ich sage, Sorgen und Gedanken jetzt mal beiseite packen und nur auf Jesus schauen. Und da lugt das Licht Gottes durch die Wolken hindurch und wir wissen, ja, unser Licht scheint. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Zu Weihnachten ist das Licht Gottes in die Welt gekommen und wir wollen dieses Licht Gottes in unserem Leben heute, hier und jetzt erfahren. Das ist der beste Weg, um Weihnachten zu feiern. Trotz Schwierigkeiten, trotz Nöte, die bei manchen von uns wirklich deftig sind und die wirklich drücken und auch schwierig sind. Und das will ich niemals kleinreden, aber das Licht Gottes ist trotzdem da. Und Gott lädt uns ein, das zu sehen. Die Kraft, die stärker ist als alle Herausforderungen. Er lädt uns ein oder er möchte uns immer wieder Momente schenken, wo wir seine Gegenwart klar und deutlich erkennen. Und wenn wir auf diese heiligen Momente achten, wird sich unsere Sichtweise Stück für Stück verändern und wir werden eine Haltung des Glaubens und des Vertrauens haben. Und dann können wir gemeinsam mit David aus vollem Herzen sagen, der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Darum zittere ich vor niemand. Amen. Ja, lasst uns bewusst in die Gegenwart Gottes treten und gemeinsam beten. Und wir wollen dann diese Gebetsgemeinschaft mit dem Vater unser abschließen. Wir beten gemeinsam. Lasst uns das Vater unser beten. Wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen, wir singen unser letztes Lied gemeinsam, Freue dich Welt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nimm Platz. Wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Vortragslied. Das heißt, auf dem Weg nach Bethlehem und ich wünsche von hier vorne einen gesegneten dritten Advent.